Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Mit der heutigen Folge und dem Finale des Semesters kommen wir auch mit unserer Reihe Notfälle zum Ende. Und ja, heute haben wir nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema, und zwar die Ausbildung. Heute geht es um Notfalleingriffe, die wir im Alltag nur ganz selten machen und uns dann aber richtig den Puls nach oben treiben, weil sie einfach selten, hochkritisch und ja, wie sollte man sagen, adrenalinhaltig sind.
Genau, und für unsere finale Folge haben wir wieder mal einen Gast eingeladen, das heißt, wir sind zu dritt und neben Stefan haben wir noch Professor Christian Offergeld aus Freiburg hier.
Hallo.
Christian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Um dich kurz den Hörern vorzustellen. Du bist Lehrbeauftragter Oberarzt in Freiburg. Du hast den Master in Medical Education gemacht. Und du bist der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Lehren und Prüfen der Deutschen HNO-Gesellschaft. Damit bist du jemand, der sich nicht nur klinisch, sondern eben auch didaktisch sehr intensiv mit dem Thema Notfalleingriff beschäftigt hat.
Genau, und weil wir so einen top erfahrenen Hochschullehrer jetzt hier haben, ist es auch das erste Mal, dass wir jemanden von außerhalb dazuschalten. Also Christian sitzt gar nicht bei uns hier im Raum, das ist jetzt das erste Mal, sondern der ist aus Freiburg zugeschaltet und ich finde toll, dass es geklappt hat. Also vielen Dank fürs Mitmachen und direkt zum Einstieg, wenn wir jetzt so an unsere bisherige Laufbahn in der Klinik denken, wie oft gab es denn da jetzt so richtige, echte HNO-Notfalleingriffe? Also zum Beispiel eine Koniotomie oder Tracheotomie, das haben wir ja in der letzten Folge besprochen, oder auch eine Kantotomie, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist eine Spaltung am äußeren Lidrand, wenn quasi aus der Nebenhöhle eine Einblutung ins Auge ist zum Beispiel.
Ja, und ich würde sagen, der Gast zuerst, Christian, was würdest du sagen in deiner Karriere? Wie oft hast du einen richtigen Notfalleingriff durchführen müssen?
Also ich habe natürlich jede Menge Notfalleingriffe durchführen müssen. Nein, natürlich nicht. Also das entzaubert das alles natürlich ein bisschen, aber ich sag mal so, die Notfälle sind weniger häufig, als man denkt. Selbst in einer so großen Klinik wie der Freiburger Klinik haben wir, sagen wir mal, vergleichsweise, ich würde sagen, vielleicht 10 Koniotomien im Jahr, wenn es hochkommt. Vielleicht wird es nicht mal zweistellig. Also das heißt, also wir haben normalerweise für jeden Assistenten nicht mal eine zur Ausbildung, in Anführungsstrichen, wenn das tatsächlich passieren sollte. Du läufst also nicht Gefahr, bei jedem Dienst eine Koniotomie präsentiert zu bekommen oder machen zu müssen. Das heißt natürlich einerseits beruhigend, auf der anderen Seite ist es natürlich erschreckend, weil das ein Notfalleingriff ist, den du dementsprechend nicht wirklich üben kannst. Und der aber natürlich extrem wichtig ist und um den du nicht herumkommst, gerade nicht, wenn du HNO-Arzt bist. Also die Kluft zwischen dem Abenteuer, in Anführungsstrichen, Notfalleingriff und der Adrenalinausschüttung und dem, was tatsächlich dann passiert, und die Häufigkeit, die ist schon ziemlich groß.
Deckt sich eigentlich mit meiner Erfahrung, auch jetzt hier für Tübingen und in meiner persönlichen Erfahrung. Man ist irgendwie jahrelang in der Klinik, macht Nachtdienste, ist allein fürs ganze Haus zuständig, aber trotzdem, so ein Notfalleingriff bleibt extrem selten. Also ich habe in meiner Karriere, glaube ich, 2 Koniotomien selbst durchführen müssen, eine Kantotomie einmal, aber das ist schon sehr überschaubar.
Ja, ich habe es ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal erzählt, ich habe nur eine missratene Koniotomie, dann habe ich direkt tracheotomiert. Also es ist super selten und das ist eben auch das Paradoxe. Man muss es drauf haben, aber man kann es nicht so richtig üben.
Genau, aber trotzdem erwartet da eigentlich jeder Patient, jede Patientin, jede Kollegin und wahrscheinlich auch, man hat an sich selbst den Anspruch, dass man in dem Moment, wo es um alles geht, auch wirklich gut funktioniert. Und wir haben ja oftmals so ein Konzept, dass man sagt, okay, see one, do one, teach one. Also im Idealfall bringt man einmal das Buch und hat die Theorie und dann kann man mal zugucken, damit man auch versteht, was passiert. Und dann unter Anleitung macht man dann die ersten chirurgischen Schritte Und wenn man dann sagt, okay, das passt soweit für mich, dann bringt man das nochmal einem Assistenten, einer Assistentin bei und dann kann man eigentlich sagen, okay, das kann ich. Aber das ist bei den Notfalleingriffen ja nicht wirklich möglich.
Genau, und ist es ja auch so, wenn wir operieren, dass wir am Anfang für Eingriffe sehr viel länger brauchen, wenn wir sie gut durchführen, und mit der Zeit wird man einfach schneller und routinierter und besser. Und hier ist ja schlussendlich ein entscheidender Qualitätsfaktor die Geschwindigkeit der Operation. Das ist also die Besonderheit hier, glaube ich, dass das ja sonst eigentlich keine Rolle spielt, außer der OP-Oberarzt steht hinter dir mit der Peitsche und ist stinkig, dass man nicht fertig wird. Okay, also vielleicht nochmal ein Überblick, über welche Notfalleingriffe in der HNO sprechen wir eigentlich jetzt konkret?
Genau, also wie jetzt schon in dieser Folge mehrfach erwähnt, wir hatten in der Folge 28, der schwierige Atemweg, schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ganz vorne ist die Koniotomie. Dann gibt es immer die Abwandlung, wenn man nicht direkt koniotomieren will oder muss, diese Notfall-Tracheotomie. Und wie du vorhin schon gesagt hast, letztlich die Kantotomie, Kantolyse bei akutem orbitalen Compartment-Syndrom.
Genau. Und das habe ich übrigens auch nur in Kursen gemacht bislang. Also habe ich noch nie live bei einem Patienten machen müssen, zum Glück. Irgendwann kommt es vielleicht. Und das ist halt so, dass es nicht planbar ist. Man will ja so eine Situation auch nicht bewusst zum Training herbeiführen. Das geht ja gar nicht. Und man ist dann außerhalb der Komfortzone. Man ist unter Umständen stinkmüde. Man ist in der Notaufnahme auf der Intensivstation. Man ist alleine. Man hat nicht das adäquate Equipment dabei. Und möglicherweise auch eben nicht das beste Personal.
Generell finde ich diese Situation eigentlich doppelt schwierig. Weil zunächst mal musst du ja die Entscheidung treffen, dass du jetzt diesen Notfalleingriff durchführst. Und da brauchst du eine gewisse Erfahrung. Und dann muss eben auch noch die Ausführung sitzen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dabei, dass die mit zunehmendem Alter und Dienstgrad sozusagen, dass die Routine und Erfahrung vorausgesetzt wird und dir einfach zugestanden wird. Und also ich habe die Frage vorhin gar nicht richtig beantwortet. Ich habe, glaube ich, überschaue 9 Koniotomien und eine Kantotomie in meinem bisherigen beruflichen Leben. Das ist auch nicht so super viel. Ich kenne auch nur einen Kollegen, der zweistellig das hat. Das ist der ehemalige leitende Oberarzt aus Freiburg, der Wolfgang Meyer, der hat über 20, glaube ich. Der steht ganz allein da. Ich kenne sonst niemanden, der so viel hat. Letztendlich ist es so, dass das ist schon richtig, man steht außerhalb der Komfortzone und muss dann eben gezwungenermaßen das tun. Das gelingt dann ja auch oftmals mit ordentlichen Adrenalinausschüttungen, aber es bleibt dann der fade Beigeschmack, dass man das da nicht besser vorbereitet sein kann, aber es geht eben nicht. Und deswegen ist es natürlich unser Antrieb auch, so etwas in die Lehre aufzunehmen und andere Generationen vielleicht besser vorzubereiten durch Training. Dazu muss man natürlich sagen, da macht die Politik oder egal die Bevölkerung auch keine Unterschiede, ob du HNO-Arzt bist oder Pathologe. Wenn es um Notfall geht, dann wird von einem Arzt erwartet, dass er das kann.
Ja, absolut. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da war eine Assistentin im zweiten Jahr, die sollte Notfalltracheotomie machen und die Schwester, also die wusste, sie muss es machen, aber sie hat sich nicht getraut. Und die Schwester hat sie so hart bearbeitet und angebrüllt, dass sie dann geschnitten hat. Und dann hat der Patient überlebt. Also diese Hemmnis sozusagen, was falsch zu machen, gerade bei jungen Ärzten und dann möglicherweise quasi von dem einen Drama in das andere zu kommen, ist auch etwas, was mit Training überwunden werden muss.
Ja, ja, aber es ist letztendlich, glaube ich, auch die Angst vor dem Ungewissen. Komme ich jetzt als HNO-Arzt und muss ein akutes Abdomen versorgen oder sowas? Ist ja genau das Gleiche. Das ist ja die Situation auf Flugreisen oder in Bahnreisen, so wenn es das heißt, ist ein Arzt an Bord, wo dann alle verschämt in die Ecke gucken und erstmal warten, ob jemand anders aufsteht, weil keiner sich den Schuh unbedingt anziehen will. Da wird ja nicht gesagt, wir brauchen jetzt einen HNO-Arzt zur Koniotomie oder wir brauchen einen Internisten dringend oder sowas. Also insofern, der Notfall an sich ist ja immer so eine Sache, aber je besser man gerüstet ist, desto besser man die Handlung weiß, die man dort spielen soll oder die man durchführen soll, desto sicherer fühlt man sich. Und das ist bei der Koniotomie leider nicht so wirklich gegeben.
Genau, das ist ja jetzt auch eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wie kann ich solche Notfalleingriffe überhaupt erlernen und trainieren?
Der Klassiker wäre ja das Lehrbuch. Also klar kann man sich da die Theorie im Lehrbuch mal anschauen, aber dann hat man halt nur die Theorie drauf.
Genau. Und dann gibt es eben die Modelle. Mittlerweile gibt es auch ganz gute Silikonmodelle, wo man halt dann auch so schrittweise üben kann, reinzuschneiden. Aber man muss so ein Ding erstmal beschaffen. Man muss es auch, ich sag mal, warten und muss halt nachbestellen. Es ist nicht ganz billig und so wirklich realistisch ist es auch nicht. Aber es ist besser als nur Theorie.
Ja, und gerade bei den Silikonmodellen, ne, wenn du wo reinschneidest, dann ist es zerschnitten, dann ist es kaputt, dann musst du Sachen ersetzen. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie eine Puppe, um Basic Life Support zu üben, wo man halt mehrmals das wieder benutzen kann und eine Herzdruckmassage machen kann. Da geht da im Grunde nichts kaputt. Wenn wir diesen Eingriff der Koniotomie trainieren wollen, dann haben wir immer eben gewisses Verbrauchsmaterial, was das Ganze teurer macht. Da können wir natürlich etwas realistischer gehen, dafür noch teurer werden und, wenn man ehrlich ist, ethisch auch so ein bisschen fragwürdig. Das heißt, wir trainieren das am Tiermodell oder wir werden dann noch teurer und logistisch noch aufwendiger, dass wir das am Körperspender trainieren. Und selbst wenn wir das am Silikonmodell oder am Tiermodell oder am Körperspender trainieren, dann haben wir diesen Eingriff einmal geübt und dann haben wir das vielleicht jahrelang nicht mehr. Und wenn man das unter der Brille anguckt, dann akzeptieren wir eigentlich bei Notfalleingriffen am Ende ein Ausbildungsniveau, das wir bei keinem anderen Eingriff akzeptieren würden.
Und ich meine, Reanimationstraining wiederholen ja sogar wir hier in der Klinik regelmäßig, weil man einfach dann auch immer überlegt, ist das jetzt 30:2 oder 15:1? Also die Wiederholung ist halt wichtig. Es würde halt auch niemand sagen, ich habe ein Buch einmal gelesen, außer vielleicht der Tobias. Und dann kann ich das alles komplett ohne Aufsicht alleine machen.
Ja, das ist ein Paradoxon, dass wir im Prinzip das tatsächlich, so wie Tobi sagt, dass wir das akzeptieren, wohlwissentlich, dass wir es eigentlich besser wissen müssen, dass das eigentlich zu den regulären Wiederholungsterminen, so wie die Erste Hilfe oder Basic Life Support, gehört eigentlich auch die Koniotomie dazu, die man eigentlich regelmäßig üben sollte, erst recht, wenn man in einer HNO-Klinik arbeitet. Aber das passiert nicht. Und das Problem liegt wahrscheinlich auch so mit dazwischen, weil es diese verschiedenen Formen gibt, die ihr aufgezählt habt, aber jede Form von denen hat einen Nachteil. Und wahrscheinlich macht es die Diffusion von verschiedenen Sachen am interessantesten und am echtesten. Aber dies will sich natürlich auch nicht unbedingt jeder antun, dass man sich eine Puppe und ein teures Buch und noch andere Möglichkeiten da zusammenstellt, nur um die Mitarbeiter auszubilden, die dann auch meist nur widerwillig kommen. Weil es die bekanntermaßen die Reanimationstermine dann am Ende der Arbeitszeit oder jenseits der Arbeitszeit liegen.
Gefühlt ist das die Folge der richtig schönen Übergänge, denn genau da kommen wir ja eigentlich zu dir, Christian. Du beschreitest ja hier neue Pfade und hast eine VR-App entwickelt oder entwickeln lassen, eben zum Üben einer Koniotomie.
Genau.
Da wäre die Frage, erzähl doch mal ein bisschen zum Hintergrund, warum VR, warum Koniotomie, gab es einen speziellen Anlass dafür oder war das einfach so ein Herzensanliegen? Wie bist du dazu gekommen?
Also wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, sind das das ein Zufall, ein Wunsch und ein besonderer Augenblick gewesen. Also letztendlich bin ich zur VR durch reinen Zufall gekommen. Ein Mitarbeiter einer Medizintechnikfirma war mal bei uns und erzählte mir von einem Startup-Unternehmen. Das hört sich in Freiburg schon erstmal komisch an. Startup und Freiburg passt irgendwie nicht so richtig zusammen. In Berlin würde niemand was sagen, aber da horcht man schon auf. Und dann erzählt er, dass es ein innovatives Unternehmen wäre, was irgendwie so künstliche Kataloge herstellt, wo man Schränke und so angucken kann, da reintauchen kann, sich das von innen angucken kann. Das habe ich erstmal gar nicht so richtig für vorgenommen. Dann hatte ich irgendwie Zeit und dann habe ich gesagt, ich komme mit. Und dann waren wir dort und dann waren die auch sehr nett und haben uns da rumgeteilt. Und das konnte man tatsächlich verschiedene Ausstellungsstücke besuchen. Und er konnte da eintauchen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ja eigentlich das Richtige, was wir auch gebrauchen können für verschiedene Regionen der HNO. Und so ist der Kontakt gekommen und so haben wir dann angefangen, wie so eine Garagenfirma sozusagen, erstmal uns zu treffen und erstmal so auszuhacken, was da geht und so, sag mal, und ist jetzt abzukürzen, so ist es langsam mit der VR gekommen und immer weitergegangen. Dann kam einmal diese Situation, dass wir auch uns gewundert haben, dass die Koniotomie so selten geübt wird, wo wir gesagt haben, müssen wir ändern. Und da kam eben, da hatten wir eben schon den Blick auf VR gerichtet, haben gesagt, es wäre doch super, wenn wir das trainieren könnten anhand eines Ablaufs und machen den so klar wie möglich und so realistisch wie möglich. Und dann haben wir ein bisschen getüftelt und hatten aber ganz gute Leute in der hier im Studiendekanat bei uns, die auch der Herr Fly, der da super das programmieren kann. Und dann haben wir das, habe ich so ein Drehbuch geschrieben sozusagen und dann haben die das umgesetzt und da waren wir dann erstmal ganz zufrieden und sind es eigentlich immer noch. Das haben wir noch ein paar Änderungen vorgenommen. Aber jetzt ist es so, dass man in einen Raum kommt oder in einem Raum steht, dass dort ein Patient auf dem Boden liegt und der wird in zunehmendem Maße blau. Da läuft eine Uhr ab, 2 Minuten, die man Zeit hat, und zwar um die Koniotomie durchzuführen. Und die einzelnen Schritte, die werden vorher anhand eines Vortrags oder eines Kurzvortrags nochmal rekapituliert. Und dann kann man dort mit den Möglichkeiten der VR diesen ganzen Handlungsablauf en bloc durchführen, bis hin zur Einsetzen der Kanüle und dann hört die Uhr auf zu laufen, wenn das passiert ist und der Patient wird wieder rosig. Oder man macht es eben nicht richtig und dann wird er immer blauer und dann nach Ablauf der 2 Minuten ist dann auch Schluss. Und dann gibt es noch eine Auswertung über mögliche Fehler und so weiter, was da gemacht worden ist, was man nicht korrekt gemacht hat. Und das ist eigentlich eine ganz gute und edukativ wertvolle Art, diese schwierige Form der Koniotomie eben doch in ein Bassin zu bekommen, wo man das in regelmäßigen Abständen üben kann.
Ich kenne den Trainer ja auch. Wir nutzen den ja hier jetzt dankenswerterweise jetzt auch. Ich habe sogar schon mal, einer meiner Jungs hat das mal gemacht und ich war erstaunt, dass so ein 10-jähriges Kind das eigentlich sofort drauf hat. Also alle Jungs hatten das sofort drauf. Und da zielt jetzt vielleicht meine erste Frage hin. Zielgruppe sind ja Studenten und vielleicht junge Ärzte primär bei der Entwicklung gewesen. Man lernt ja auch, wenn man das 2-3 Mal macht, dann wird man ja auch einfach besser und schneller. Und wir haben hier so auch ein bisschen beobachtet, dass Ältere, so wie Tobias und ich, am Anfang ein bisschen länger brauchen vielleicht. Habt ihr das auch beobachtet, dass es vielleicht die VR, der Zugang also auch altersmäßig, ich will nicht sagen geeigneter oder weniger geeignet ist, aber der Zugang vielleicht ein bisschen schwieriger ist für gewisse Gruppen?
Also da sprichst du was ganz Entscheidendes an, das haben wir nicht nur beobachtet, sondern haben das auch ausgewertet, dass die Gaming-Erfahrung, die jüngeren Kollegen mitbringen und auch natürlich die Kinder schon, dann die kleineren Kinder natürlich schon noch viel mehr, dass die eine große Rolle spielt, dass die sich da sofort einfinden und wissen, wie mit diesen Handdingern umzugehen ist und da gar keine Einweisung brauchen, sondern gleich loslegen. Die sind also da schon in einem deutlichen Vorteil gegenüber älteren Semestern, das ist ganz klar. Und das haben wir auch nachweisen können, auch innerhalb dieser Studentengruppen, auch die Verteilung zwischen Frauen und Männern, dass bei den Männern da deutlich mehr Erfahrung, also Potenzial sitzt, weil die anscheinend mehr und öfter und häufiger irgendwelche Games spielen und dadurch natürlich auch einen Vorteil haben bei der Durchführung dieser Koniotomie-Aufgabe.
Ja, das wäre jetzt in Tübingen nicht ganz genderkonform. Aber wir sind ja nicht immer ganz konform. Nee, das ist total spannend zu sehen und wir haben nämlich hier so eine lange Nacht der Skills gehabt und haben dann hier so verschiedene Trainingsmodelle. Wir hatten eben den Koniotomie-Trainer, dann hatten wir so ein Endoskopiesystem für die Nase, wo man so ein bisschen virtuell üben kann und dann so ein Paukenröhrchen-Trainer und glaube ich noch so ein Sonotrainer, wo wir punktieren können. Also eigentlich ganz gute Systeme und haben festgestellt, dass eben auch Kinder, die nicht so viel Gaming-Erfahrung haben, ein bisschen, aber trotzdem also auch offen sind und vielleicht haptisch noch ein bisschen vielleicht nicht so ängstlich sind, dass sie unglaublich sich leicht tun mit diesen Skills. Und vielleicht könnte die Gaming-Erfahrung, vielleicht könnte das langfristig auch auf die chirurgischen Skills der neuen Generation, ich weiß nicht, wie heißt sie jetzt, Z oder Y?
Ich glaube, wir fangen wieder von vorne an.
Einen positiven Einfluss haben, ne?
Ist gut vorstellbar letztendlich, weil wie gesagt, die wachsen ja irgendwie ganz anders auf und sind da schon mit früh konfrontiert und bekannt. Also insofern, ich würde schon denken, dass die da Erfahrungswerte mitbringen, die ihnen da weiterhelfen können, wenn denn die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt im Augenblick aussieht, ja. Das könnte schon gut sein.
Das Gute an dem VR-Trainer ist ja, dass man klar die Entwicklungskosten erstmal hatte. Da werde ich später auch nochmal nachfragen, was man da rechnen muss. Aber wenn der mal da ist, kostet ja so ein Training quasi nichts mehr. Und das ermöglicht ja den zu Trainierenden, den Eingriff so häufig durchzuführen, dass man einfach in der Notfallsituation mental und strukturell diesen Eingriff abrufen kann und einfach weiß, was muss ich wann wie tun.
Also da würde ich dir jetzt eigentlich normalerweise nicht widersprechen, aber es ist letztendlich so, dass ich auch da ein Schlüsselerlebnis hatte, als wir diesen Trainer neu eingeführt haben bei uns in der Klinik. Hatte ich ein Schlüsselerlebnis, wo wir tatsächlich zum Notfall gerufen wurden und eine junge Kollegin oder jüngere Kollegin war dann vorgelaufen. Kam aus der Ambulanz, war aber wenig später, traf ich eine in der Rettungsstelle und als ich rankam, war sie schon am Konitumieren und hatte die fast schon abgeschlossen. Und dann hat auch alles geklappt und so weiter. Dann sind wir zurückgegangen und habe ich zu ihr gesagt, Mensch, haben Sie ja echt souverän gemacht, wie haben Sie das denn? Wie oft haben Sie denn jetzt schon konitumiert? Sagt sie, gar nicht, das war mein erstes Mal. Sag ich, das hat aber ziemlich bestimmt ausgesehen. Hat sie gesagt, naja, sie hatte auch den Handlungsablauf, hatte sie irgendwie vor Augen, weil sie am Trainer ja geübt hatte, ein paar Mal, glücklicherweise. Aber da war ihr das alles soweit klar vom Handlungsablauf. Aber als sie dann die Kanüle drin hatte oder den Schnitt gemacht hat und eine Kanüle reinstecken sollte, wusste sie haptisch nicht, wie sie es machen sollte. Dann hat sie weiche Knie gekriegt und dann musste man ihr helfen. Das fand ich schon irgendwie ziemlich aussagekräftig und hat mich sehr verwundert. Hat mir auch gezeigt, dass die Haptik eben auch da nicht unterschätzt werden darf. Also nur der VR-Trainer ist es nicht. Der macht zwar sehr viel, der gibt uns sicherlich da Kompetenz und auch Selbstsicherheit in der Handlung an sich. Aber die Haptik spielt natürlich auch eine große Rolle und deswegen machen wir das hier auch für die Studierenden, aber auch erst recht für unser Personal im Prinzip mehrgleisig. Wir haben den VR-Trainer, wir haben einen Koniotomie-Trainer für die geschlossene Technik und haben dann noch Schweine-Tracheen, wo mit Kehlköpfen, wo dann haptisch genau nochmal das nachvollzogen werden kann, sodass sowohl Haptik als auch der Handlungsablauf am Block, aber auch die entscheidende Situation der Goniotomie, der Eröffnung, realitätsnah geübt werden kann.
Also den konkreten Widerspruch, den du angekündigt hast, sehe ich jetzt zu meiner Aussage gar nicht, aber ist natürlich...
Das hört sich auch besser an in der Überleitung.
Das ist doch die Folge der Überleitung.
Die Folge der Überleitung, ja. Nein, ich meinte ja eben nur... Das Strukturelle, das kannst du üben.
Ja.
Was mich jetzt quasi interessiert hätte, abgesehen von der Haptik, die fehlt, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber hast du als Medizindidaktiker für diese App ein spezielles didaktisches Konzept dir überlegt, wie du diese App aufbaust? Oder warum sind diese Sachen in der App so, wie sie sind?
Ja, ich habe das im Prinzip so aufgebaut, wie ich das gelernt habe und wie ich das auch aus den Büchern kenne, worauf man achten sollte und was wichtige Schritte sind. Es sind ein paar Distraktoren eingebaut in Form von Hände desinfizieren und etwas vom Tisch nehmen, Klemmbrett, noch irgendwelche Sachen schreiben, die nur aufhalten sollen und die natürlich dementsprechend auch etwas verwirren sollen, aber davon lassen sich die wenigsten verwirren. Insofern ist das ganz gut. Das ist schon mal das eine. Das zweite sind diese Abläufe, wie gezielt koniotomiert werden soll und wie man den Hautschnitt setzen soll und so weiter. Also für diese Sachen gibt es Punkte, ein Punktesystem, sodass man bestehen kann mit Bravour, mit aller Punktzahl, aber auch man kann auch trotzdem koniotomieren und trotzdem irgendwo einen Fehler gemacht haben, den man dann hinterher noch sieht, sodass man das rekapitulieren kann. Das ganze System der Koniotomie, wie gesagt, dieser Handlungsspielraum läuft ja in diesen 2 Minuten ab. Die werden natürlich dadurch, durch dieses das Blauwerden des Patienten noch visuell verschärft und durch eine Minute in der letzten 30 Sekunden kommt noch so ein Ton, der immer bedrohlicher wird, der das dann auch noch im Prinzip von der Audioseite her antriggert, sodass tatsächlich die Leute dann auch wirklich so ein bisschen in Zeitdruck geraten und dann dementsprechend das alles ein bisschen realistischer macht. Also ich glaube, das ist der Hintergrund, dass wir das versucht haben, so so realitätsnah wie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist in diesem Fall uns auch gar nicht schlecht gelungen, dass man dort, wie gesagt, zusieht, dass man in der vorgegebenen Zeit auf jeden Fall zum Erfolg kommt.
Genau, ich hätte noch eine Frage, vielleicht für die Zukunft. Macht es Sinn oder gibt es Überlegungen, sowas wie hybride Konzepte zu entwickeln? Das heißt, eine VR-Brille oder eine VR-Programm, sage ich jetzt mal, das man kombiniert mit quasi einem Modell, in das man auch tatsächlich reinschneidet, das dann quasi in der VR-Brille erkannt wird und dass man da auch so ein haptisches Feedback hat. Das wäre ja, jetzt ja die Quadratur des Kreises, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist das wünschenswert, aber es gibt noch nichts so richtig Gutes oder wirklich was Taugliches dafür, jedenfalls meines Wissens nicht. Da gehen wir eigentlich mehr in Richtung ja der AR sozusagen, dass wir oder Mixed Reality, dass wir dort im Prinzip versuchen, da diese Haptik mit reinzubringen, aber da wüsste ich jetzt bezüglich der HNO und der Konotomie noch nichts, was irgendwie vergleichbar wäre.
Okay, du hast schon angerissen, der Einsatz von der VR in der Lehre, in der Weiterbildung bei euch in Freiburg. Du hast gesagt, die AssistentInnen trainieren das, machen das alle, machen die das regelmäßig, schickt ihr da alle Studierende drüber und machen die Studierenden nur in Anführungszeichen den VR-Trainer oder kommen die quasi auch an die Verschleißteile dran?
Also das gilt für alle, das Konzept. Wir versuchen das für unsere Mitarbeiter in Form eines Notfallcurriculums, was wir aufgelegt haben, wo wir also sowohl den Basic Life Support als auch die Koniotomie in unterschiedlichem Maße zu berücksichtigen versuchen. Also das kommt also alles in regelmäßigen Abständen wieder, ja. Dann in voller Ausprägung auch ja. Und die Studierenden dürfen sich freuen, dass sie im Seminar Notfälle sowohl an Tracheen als auch an VR als auch an Modellen üben können. Ja, das gilt für alle das Gleiche und das machen wir auch regelmäßig.
Also hier war das klassische Ausbildungskonzept für die Tracheotomie, dass wir quasi abends die armen Oberärzte, wenn die einen Hintergrunddienst haben, die Assistenten, die dann eben länger bleiben müssen, mit auf die Intensivstation nehmen, um die plastischen Tracheotomien durchzuführen am Krankenbett. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch in Freiburg auch so? Das machen ja nicht alle Kliniken so.
Nee, gibt es so nicht. Erstmal wüsste ich gar nicht, dass bei uns die Abendstunden für Tracheotomien verplant werden oder auch von den Intensivstationen nicht. Aber wir versuchen schon, dass wir möglichst viele Tracheotomien bekommen, um die Ausbildung zu gewährleisten. Aber das ist natürlich ein unkalkulierbarer Faktor. Gibt es wie überall mal wellenmäßig mehr, mal weniger. Und wir versuchen das zu verteilen, sodass auch gerade die Jüngeren, die dann auch in den Dienst eintreten sollen, dass die auf jeden Fall alle vorher eine Tracheotomie gemacht haben und wissen, wie das geht, Kanüle wechseln und so weiter. Es gibt auch so eine Art Curriculum, was so, so ein Starter-Curriculum, wo alle das vorweisen müssen oder das gemacht haben müssen, bevor sie in den Dienst dürfen.
Ja, aber da kommen wir wieder eben zu dem Punkt, dass man eben nicht genug Eingriffe hat, um alle Ärzte, auch jungen Ärzte, quasi auf einem wirklich sicheren Niveau auszubilden. Ne?
Korrekt.
Ja, du hast es jetzt auch schon nebenbei so ein bisschen erwähnt. Also was kann VR? Was kann sie nicht? Und ganz klar, hast du ja schon adressiert, die Haptik fehlt. Wenn du dir jetzt deinen VR-Trainer für die Koniotomie anschaust, was kann er? Also wo sind die Chancen der VR? Und siehst du außer der fehlenden Haptik noch weitere Grenzen im Einsatz der VR?
Also ich sehe natürlich Grenzen für den Einsatz der VR, aber im Augenblick sehe ich mehr die Möglichkeiten, die das bietet. Und solange das die Möglichkeiten bietet, bin ich der Meinung, man sollte das ausschöpfen. Die Haptik ist das eine, das ist richtig, das darf man nie vergessen. Aber die VR gibt uns was ganz Entscheidendes und das ist Handlungsabläufe und Handlungswissen und Handlungskompetenz. Ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich da gebracht habe mit der Assistentin, aber das hat mich so beeindruckt, dass ich da auch sehr, sehr viel Motivation daraus gezogen habe, das weiterzumachen, weil ich das Gefühl hatte, das ist tatsächlich etwas, was vielversprechend ist, wenn wir um Handlungskompetenz uns da Sorgen machen sollten. Natürlich, die Haptik ist ein Problem. Das kann man vielleicht lösen, wenn das da tatsächlich dazu kommt, dass man diese Systeme kombinieren kann. Aber Handlungswissen zu erlangen und Handlungskompetenz womöglich zu erlangen, das ist schon viel wert, finde ich. Und das ist letztendlich das, was die VR jetzt schon uns geben kann. Und sie kann auch noch mehr. Wir setzen die VR ja auch in anderen Gebieten ein, wieder in der Otologie noch, wo es um Faktenwissen und anatomische Zusammenhänge geht. Und auch in der Kommunikation, im Kommunikationstraining setzen wir auch die VR ein. Also insofern haben wir mehrere Projekte, die sich auf die VR stützen und die in unterschiedlicher Art und Weise da Erfolge zeigen oder uns Möglichkeiten aufzeigen, wie wir sie auch weiterhin einsetzen können. Und wir versuchen das immer gleich zu evaluieren und sehen das ja anhand der Studierenden oder auch unserer Assistenten, ob das dann von Erfolg gekrönt ist oder nicht.
Jetzt hatte ich vorhin schon angekündigt, ich werde dich nochmal danach fragen. Wir hatten ja gesagt, also das Billigste ist das Lehrbuch und der Koniotomie-Trainer macht am Anfang einmal Kosten, aber hat dann weniger Kosten im Verlauf. Und dann geht es kostensteigernd über Silikonmodelle, Schweinetracheen und eben Kadaverkurse. Jetzt, wenn ich an meinem Standort auch einen VR-Koniotomie-Trainer haben möchte, dann habe ich halt eigentlich die Möglichkeit, den selbst zu entwickeln, so wie du das gemacht hast. Da ist natürlich die Frage, mit was für Kosten müsste ich da rechnen? Und eine Alternative wäre natürlich zu sagen, der Koniotomie-Trainer aus Freiburg kann verwendet werden. Da ist die Frage, gibt es solche Bestrebungen, den zu kommerzialisieren, anderen Uniklinika zur Verfügung zu stellen? Wie ist da momentan der Stand?
Also es ist ja so, dass man sich entweder entscheidet, sich das selbst zu entwickeln oder selbst da tätig zu sein, oder man kann ja auch schnorren, so wie Tobias Albrecht, und kann sich einfach den liefern lassen sozusagen. Das geht ja auch.
Ja, man muss nur eine Studie mit dir machen, dann funktioniert das.
Nee, also das ist, ich glaube, das Modell Tübingen ist das, was wir eigentlich anstreben. Wir wollen eigentlich nicht das Kommerzialisieren, das ist eigentlich nicht geplant, sondern vielmehr das in Form der Open Educational Resources zur Verfügung stellen. So ist es ja auch bei dem hier, bei der Koniotomie gemacht und getan. Freuen uns, wenn es andere gut finden und das auch annehmen und auch einsetzen. Das ist ja eigentlich nur das höchste Lob, was man eigentlich bekommen kann. Und darüber freuen wir uns ehrlich. Und ich zu den Kosten kann ich dir gar nicht so sehr viel sagen, weil letztendlich das meiste ist meine Arbeitszeit oder meine Freizeit, besser gesagt, die da reingeflossen ist. Das, was dieses Studiendekanat da geleistet hat, das kann ich nicht beziffern, weil es wiederum die Arbeitszeit von Herrn Fly gewesen ist. Und die Zeiten, die wir uns da getroffen haben und da geredet haben und das umgesetzt haben und ausprobiert haben, ja, die kann ich jetzt auch nicht in Euro und Cent angeben. Also insofern war das ein vergleichsweise günstiges Verfahren. Ich kann mal als anderes Beispiel sagen, dieses Ohrmodell haben wir zusammen mit dieser Startup-Firma entwickelt und da sind ganz schön andere Kosten auf uns zugekommen, weil es da ging es um mehrere 10.000 Euro, nicht nur die Technik, sondern vor allen Dingen auch die Entwickler zu bezahlen, die wahrscheinlich in Bangladesch, Tokio und den Philippinen sitzen. Jedenfalls nicht hier in Deutschland. Mittlerweile ist es recht schnell gewachsen, dieses Unternehmen, und hat jetzt auch ganz andere Preise. Also eine Hinterhof-Garagenfirma ist nicht mehr.
Ja, das haben wir ähnlich auch wir haben ja eine Folge gehabt, wie man eine Therapie-App für eine Diga entwickelt. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, und die Kosten, die da kommen, sind ja nochmal deutlich höher. Die sind ja dann schon gleich im sechsstelligen Bereich. Und da war das so, dass quasi der Unterhalt auch ein relativ kostspielig ist. Das ist jetzt bei so einem Koniotomie-Trainer auch ein bisschen da. Also sind da auch Unterhaltskosten, oder ist das dann, wenn das dann einmal läuft, läuft das?
Ich will es nicht verneinen, vollkommen. Wir leben in der glücklichen Situation, dass Studiendekanat uns nichts dafür berechnet. Wir können diese Version, die muss man ja immer wieder aktualisieren, und dann kommen vielleicht irgendwann mal neue Brillen dazu wieder. Das kann schon mal sein. Das wird dann eine Investition, aber ansonsten so ein Unterhaltungskosten oder Lizenzgebühren müssen wir ja nicht bezahlen. Anders sieht es aus bei dem Ohrmodell. Da ist zwar die Firma nicht mehr der Meinung, dass wir einen Hinterhofromantik haben, aber dass wir zumindest, sagen wir so, dass sie keine roten Zahlen schreiben. Das ist aber immer noch teuer genug, und da gibt es eben die Probleme mit der Erneuerung und der Plattform und was man nutzen darf, und das ist dann, da geht es schon ins Rechtliche rein mit Rahmenbedingungen und Verträgen und so weiter. Also das ist eine ganz andere Nummer, und da, wenn man die beschreitet, dann kann das recht teuer werden, ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage, zur technischen Frage. Nehmen wir jetzt mal an, der Koniotomie-Trainer wäre irgendwie komplett Open Source. Man könnte den jetzt in Freiburg downloaden oder sowas, und den würden auch User überall in Deutschland nutzen können, ne? Oder kleine Kliniken würden den bestellen. Gibt es denn da jetzt, was die Hardware angeht, also gerade was die Brillen angeht, gibt es denn da große Unterschiede, was jetzt die Brille angeht?
Also bislang nicht. Bislang geht es mit allen gängigen Brillen und den aktuellen Brillen auch. Ich habe nur gehört, dass jetzt ein neuer Sprung bevorsteht. Da kam immer über das Studiendekanat die Meldung, dass Herr Fley sagte, es gibt jetzt demnächst neue Brillen und wir müssten wahrscheinlich dann umstellen auf diese neuen Brillen, weil die Systeme dann nicht mehr so einwandfrei laufen würden mit den alten Brillen. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Das habe ich jetzt nur gehört. Das scheint sich anzubahnen, und das ist eigentlich alles, was ich dazu weiß im Augenblick.
Gut, Christian, vielleicht gibt es da noch mehr so Schnorrer wie mich.
Das will ich hoffen.
Und jemand will tatsächlich, hat jetzt hier zugehört und sagt, Mensch, Open Educational Resources, ich möchte das auch haben. Gibt es denn schon eine Plattform, wo ich das runterladen könnte? Also gibt es einen Link, den du mir schicken könntest, dass der in die Shownotes kommt? Oder soll ich deine private Handynummer in die Shownotes schreiben und man kann dich nachts um 3 anrufen und um den Trainer bitten?
Das ist eine gute Idee. Ja.
Nein, aber gibt's das schon auf einer Plattform, oder müsste man tatsächlich irgendwie dir eine E-Mail schreiben?
Ja.
Wie könnte man da vorgehen?
Da ist tatsächlich so, dass wir das nicht kommerzialisiert haben und auch nicht professionalisiert haben. Wir haben das mit dem Studiendekanat so abgesprochen, dass so wie bei euch, das läuft, dass man sich melden kann und dann das verabredet wird oder denen zur Verfügung gestellt wird, den Interessenten oder dem Interessenten oder der Interessentin, um es in Tübingen korrekt zu halten. Das läuft eigentlich so auf der Basis. Es gab ja bisher nur die Anfrage aus Tübingen, insofern können wir nur davon reden.
Also ich würde sagen, du hast mir den aufgedrängt, aber es sind halt immer...
Wieso nur aus Tübingen? Was ist denn das hier?
Aber wärst du dann der Ansprechpartner?
Wahrscheinlich habe ich mich da irgendwie gender-inkorrekt verhalten und deswegen...
Aber Christian, wärst du der Ansprechpartner dafür? Sollten die Leute dir eine E-Mail schreiben, oder gibt es da jemand im Dekanat, den man direkt kontaktieren sollte?
Ja, gibt es auch. Das ist der Herr Fley, und... aber bis ich den Namen buchstabiert habe, da können Sie bei mir eine E-Mail schreiben.
Okay.
Oder uns an den Podcast geht auch. Wir können den Kontakt grundsätzlich auch vermitteln. Ne?
Genau, das wäre vielleicht am einfachsten. Da haben wir eben die bekannte halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Also wenn jemand Interesse hat, dann einfach bei uns im Podcast melden und wir können dann den Kontakt herstellen.
Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten.
Okay, mit dem Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende. Auch wenn ich mal wieder das Gefühl habe, wir könnten noch ewig über das Thema weitersprechen.
Gerade über das Thema Otologie. Da hätte ich viele Fragen gehabt, ja.
Ja, dann stell sie doch noch kurz.
Ja, vielleicht zu dem Felsenbeintrainer oder Mittelohrtrainer, den ihr jetzt mit dieser anderen Firma gebaut. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie der sozusagen von der Didaktik aufgebaut ist. Der ist jetzt ja nicht so eine Art straightforward, ich muss jetzt ein Loch buddeln, sondern da geht es jetzt ja ein bisschen mehr auch um Anatomie und sowas, glaube ich.
Ja, also das Ohr, das 3D-Ohr ist im Prinzip erfüllt so ein bisschen meinen frühen Assistenten-Herzenswunsch, einmal im Mittelohr zu stehen und sich das anzugucken. Und das kannst du tatsächlich mit dem Modell machen. Du kannst das im Prinzip anfassen und großziehen oder klein machen, je nachdem. Aber wenn du es großziehst, dann alle Strukturen vergrößern. Du kannst da tatsächlich durchs Trommelfell hindurchlaufen, über den Gehörgang, gehst ins Mittelohr, guckst dir alles an von allen Seiten und verstehst einfach viel besser die Zusammenhänge, das ist, die Anatomie wird einfach irgendwie klarer. Ich finde es gigantisch. Also ich würde, wenn ich mehr Investitionsmöglichkeiten hätte, dann hätte ich da schon längst viel mehr investiert, weil das ist wirklich ein tolles Ding geworden. Und man kann sich, wie gesagt, man kann es drehen und sich von allen Seiten anschauen. Die Strukturen sind irgendwie klar, aber es ist eben noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch das Innenohr, die Innenohrstrukturen sind nicht drin, nicht vollständig und noch ein bisschen mehr Leben könnte noch rein, aber ja, es bleibt ja auch noch was zu tun für die Zukunft.
Also super spannend, bin ich sehr gespannt und ich bin ja, wir wollen es ja gar nicht so sagen, aber eigentlich Otologe, also von auch chirurgisch gesehen mein Schwerpunkt.
Ja, dann wäre das was für dich.
Wäre ich super interessiert dran.
Ja, du bist herzlich eingeladen, das dir anzugucken. Also ich finde es genial. Ich, wie gesagt, je öfter ich es dir angucke, desto mehr tut es mir weh, dass wir noch nicht weitergekommen sind. Aber das ist nicht so ganz einfach, wie gesagt, in den Zeiten, wo die Mittel knapp sind, dafür noch Geld zu bekommen. Ich finde aber, es lohnt sich und auch die Studierenden und auch die Assistenten, die damit arbeiten, sind eigentlich immer ganz angetan. Und wenn man es einfach vergleicht mit so einem 3D-Plastikmodell, dann ist das einfach was ganz anderes. Man kann sich das wirklich viel besser vorstellen. Und gerade das Mittelohr ist so komplex und so vielseitig und dreidimensional. Das kann man wirklich großartig damit erkunden. Also insofern, wie gesagt, das ist so mein Herzenswunsch, wäre schon mein Herzenswunsch als Assistent gewesen. Und jetzt hoffe ich, dass ich deine Idee noch weiter begleiten und träumen darf.
Okay, Stefan, wenn dein Wissensdurst zum Mittelohr VR erstmal gestillt ist, würde ich jetzt wirklich sagen, wir kommen Richtung Ende.
Ja, aber nur, wenn ich dann noch Stefan sagen darf, es gibt ja schöne Publikationen dazu, wo auch evidenzbasiert jetzt gezeigt werden kann, dass tatsächlich das Lernen von Faktenwissen oder das Erlangen von Faktenwissen mit Hilfe der VR dieses Modells besser ist oder erfolgreicher ist. Da erscheint jetzt eine Arbeit demnächst auf Englisch und auf Deutsch gibt es auch in der HNO.
Okay, da war der Background-Check vor dieser Folge bei mir unvollständig, den hat Tobias übernommen.
Ja, und tatsächlich sitzt du gerade einem Co-Autor dieser Publikation gegenüber.
Deswegen hat er nichts gesagt.
Okay, sehr gut.
Ja, ja, ich wollte dich quasi ins offene Messer laufen lassen.
Das können wir ja auch noch in die Shownotes reinnehmen, Tobias.
Das können wir auf jeden Fall verlinken, wenn da jemand Interesse hat, das Paper zu lesen, das nehme ich mit auf. Dann jetzt im dritten Anlauf versuche ich mich an einer, ich würde sagen, nach der Kritik in der letzten Folge, Stefan, an einer kurzen Zusammenfassung.
Bitte.
Also wir haben heute gesprochen über Notfalleingriffe und wie kann man sie trainieren und lernen und haben verschiedene Möglichkeiten eruiert und haben ganz interessante Einblicke eben von Christian dir bekommen, wie man den Eingriff der Koniotomie eben in VR den Ablauf trainieren kann. Und haben auch schön gesehen, wo da Grenzen und Chancen liegen.
Das war jetzt kurz und prägnant. Besser hätte ich es fast auch nicht machen können. Und vielleicht, bevor wir uns verabschieden in die Semesterferien, eine kleine Ankündigung. Wir wollen unsere Hörer jetzt in diesen Semesterferien nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Wir werden noch eine Ferienfolge aufnehmen und emittieren. Allerdings dann nur eine. Und was uns vielleicht helfen würde, wäre, wenn wir noch Rückmeldung kriegen, auch Evaluationen auf den ganzen Podcast-Plattformen, dass wir auch ein bisschen mehr so Feedback haben und auch eben gerne E-Mails.
Genau, und dann bleibt für mich wie immer noch zu sagen, dann war das Folge 30 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
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 Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z, from allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT, that's what we do.